Sehr gut, sehr gut. Und jetzt ist ja auch heute noch ein lustiges Fest, da kann man ja mal aktuell werden.
Ja, total. Happy Halloween an alle da draußen, ob ihr das jetzt feiert oder für einen Kommerzquatsch haltet. Wenn ihr halloweenige Spooky-Folgen braucht, natürlich gerne den Hessischen Reiter.
Klar.
Und haben wir noch irgendwelche Folgen, wo es ein bisschen gruselig wird?
Die Mumien vielleicht. Mumien sind irgendwie per Definition irgendwie doch auch gruselig.
Ja, das stimmt. Genau. Heute wird es auch irgendwie gruselig, aber nicht gruselig so im spooky Monster Mash Frankenstein, sondern Menschen, die sich aufführen. Und ich würde sagen, wir starten mal rein.
Ja.
Labern Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer.
Geschichte ungenügend. Eine Produktion von sofakusch.de. Ein heiterer Geschichtspodcast mit Abel Xavier Unsinn und Janni Imhof.
Ja, ich verkleide mich sogar gleich noch.
Sehr gut.
So eine Mischung aus Strahd von Sarovich, so ein Vampir aus Dungeons & Dragons, und Danhausen, so ein Independent Wrestler. Also ein bisschen Facepaint und den Vampirumhang, den mein Sohn letztes Jahr beim Fasching hat. Dieses Jahr beim Fasching. Karneval.
Ja.
Bastelorwend hatte.
Sehr gut. Es hat auch ein bisschen was von Grafzahl.
58 Podcast-Folge. Und ich sagte noch, das Mikro ist zu laut. Egal. Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte ungenügend, dem heiteren Geschichts- und Popkultur-Podcast mit dem neuen Besitzer von Twitter, Abel Xavier Unsinn. Hallo.
Na? Ja, gebt euch, heute gibt es blaue Pfeile umsonst. Blauer Haken.
Blauer Haken umsonst. Und mein Name ist Janni Imhoff und ich erzähle Abel jede Woche eine Episode aus der Weltgeschichte, auf die er nicht vorbereitet ist. Und dabei versuche ich ihn manchmal mit einem ganz anderen Thema erstmal auf die falsche Fährte zu locken. Und ja, manchmal holen wir mal ein bisschen im Kontext, ein bisschen Schulunterricht nach. Und am Ende sprechen wir immer noch mal darüber, wie sich das Thema in der Popkultur niedergeschlagen hat. Und die ganzen Popkultur-Referenzen haben wir in unseren Playlists auf Spotify und YouTube. Die findet ihr in unseren Shownotes. Und ebenfalls in unseren Shownotes findet ihr unsere Social Medias.
Ja, entweder in den Shownotes oder in meiner trainierten Sprechweise könnt ihr uns eine Mail schreiben an geschichteungenuegend@gmail.com, wenn ihr uns mitteilen wollt, welche Themen wir mal bearbeiten sollen oder wenn ihr mal wieder viel mehr wisst als wir über ein Thema und ihr noch etwas nachtragen wollt. Oder ihr meldet euch beim Twitter, solange es ihn noch gibt, unter ungenügend. Da das Ü halt einfach nur als U, ungenügend, sind wir beim Twitter.
Super. Und ein Link zu buymeacoffee.com findet ihr da auch. Da könnt ihr uns Geld spenden, wenn ihr euch das hier ganz gut gefällt und ihr ein bisschen was auf der hohen Kante habt. Also muss keiner frieren wegen uns. Und an dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an unsere bisherigen Kaffeespenden. Ihr seid cool und helft dabei, Geschichte ungenügend, werbefrei und unabhängig, bla bla bla. Das war, ich glaube, schnellstes Housekeeping ever. Ja.
Sehr schön. Ja, nicht ganz, weil ich will ja nochmal erwähnen, wir befinden uns ja heute in Südamerika und wir befinden uns in der zweiten Teile einer Doppelfolge. Dementsprechend, wenn ihr zufälligerweise hier reingestolpert seid oder mein Podcast-Kollege guckt gerade mit großen Augen auf sein Skript, nehme ich ihm jetzt hier seine Einleitung weg.
Alles gut.
Wenn ihr also zufällig hier eingetrudelt seid, dann macht ihr hier mal kurz Stopp und wechselt auf die Folge von letzter Woche. Da gibt's eine ganze Menge Background und Zusammenhang, Hintergrund. Und heute geht's dann weiter mit dem zweiten Teil. Genau, und das erklärt euch dann Janni gleich nochmal ausführlicher, was wir bisher so abgerissen haben.
Perfekt. Ich glaube, wir müssen dann auch nicht nochmal alles wiederholen. Ja. Gerade für die Leute, die es nochmal gehört haben, machen wir aber vielleicht so ein kleines Rückblendengeräusch. Ich erzähle nochmal kurz, was Sache ist. Kaiser Karl V. hatte in der letzten Folge ein riesiges Weltreich mit unter anderem frisch eroberten Kolonien in der neuen Welt. Und für seine Kaiserwahl im Jahr 1519 hatte er sich unter anderem bei den Augsburger Handelsfamilien Fugger und Welser verschuldet. Und über die Welser haben wir insbesondere geredet. Die bekamen nämlich im Jahr 1528 als, ja, sozusagen Payment ihrer Schulden die Kolonie Klein-Venedig. zur Verfügung. Heute Venezuela und die haben das jetzt als Lehen. Und bevor wir uns wieder direkt nach Venezuela begeben und gucken, was da abging mit den Welsern, würde ich gerne noch mal kurz über diesen Vertrag sprechen, damit wir und ihr ein bisschen besseres Bild bekommt, wie das so funktioniert, was da noch alles so passieren kann, wenn ein Kaiser einem privaten Unternehmen so etwas zuschustert und so staatliche Aufgaben in die Hand drückt.
Bin gespannt.
Vor diesem Vertrag, bereits im Februar 1528, gab es so eine Art Vorvertrag mit der spanischen Krone, also auch Karl V. Und da hat er ihnen erlaubt, 4000 afrikanische Sklaven in die Kolonie Klein-Venedig zu verschleppen.
Das Solange hat der Kaiser den Welsern erlaubt.
Das hat der spanische König, der Kaiser ist. Hallo, Herr Kaiser. Ja. Der in Personalunion. Und der hatte den erlaubt, 4000 afrikanische Sklaven in die Kolonie Klein-Venedig zu verschleppen. Ich denke mal so als Zusatz. Und weil das ist ja auch oft so, die versklavte Ureinwohnerbevölkerung ist schneller verstorben. Die haben in dieser Zeit die Versklavung und Unterjochung körperlich nicht so gut überlebt. Da musste man anderes Menschenmaterial holen in der Logik dieser Gauner. Ja. Aber irgendwann, yay, kriegen es die Welser auch hin, die indigene Bevölkerung von Klein-Venedig zu versklaven. Und von denen werden dann auch insgesamt, ich glaube, über 1000 aus diesem Gebiet heraus nochmal verkauft als Sklaven, woanders hin wiederum, in andere Kolonien.
Yeah. Ja, irgendwo muss der Gewinn ja herkommen.
Ja, aber es war ja nicht nur, also es war sozusagen nicht nur die Sklaverei, es wurde auch anders, war anderweitig Gewinne gemacht und da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein.
Ja, wir hatten letztes Mal ja so ein bisschen herausgefunden, die wollten da, haben natürlich gehofft, da irgendwie quasi riesige Goldklumpen am Strand zu finden, so ungefähr. Oder sie wollten zumindest irgendwelche Minen finden und da sind sie erstmal leer ausgegangen, zu meinem jetzigen Wissensstand.
Ja, genau. Wir hatten da ja auch, stimmt, das war noch schon mal die erste, wir sprachen letzte Woche über die erste Expedition, das berühmte Goldland Eldorado zu finden. Von Ambrosius Ehinger oder welchen Namen er jetzt jeweils hatte.
Da sprachen wir noch nicht so ausführlich drüber. Eldorado fiel noch nicht.
Ach nein,
oder ich habe es weggeschlafen.
Ja, ich glaube, er wollte, ja, der ist.
Ah, das war das, also mein Stand der Dinge ist, dass sie da Neu-Augsburg und Neu-Nürnberg irgendwie hingepflanzt haben, da wo schon irgendwelche Hütten standen und dann irgendwie sich mal nach Süden aufmachen wollten.
Genau.
Weil Eldorado ist mir schon ein Begriff.
Ja. Dann machen wir das doch gleich mal. Was ist denn Eldorado?
Also Eldorado,
wo ist denn das?
Vor allem ist es mir ein Begriff, weil ich ein schönes Brettspiel als Kind hatte, was so ein Wendespiel war. Auf der einen Seite war Eldorado, auf der anderen Seite war Numeri, was beides ganz gewitzte Spiele waren. Eldorado war eher so ein, ich hüppe mit meiner Spielfigur irgendwie so über so eine Landschaft und muss dann irgendwie am Ende da irgendwo zum Ziel kommen. Das war relativ simpel. Und da liegt dann das Gold. Und dadurch habe ich kennengelernt, dass es Eldorado eine versunkene, verschwundene Goldstadt gibt oder geben soll.
Ja, wollen wir mal gucken, wie einfach das wird.
Ja.
Aber stimmt, wir hatten kurz nicht ganz so ausführlich über den ersten sozusagen verantwortlichen Haiopaida, Ambrosius Ehinger oder Dalfinger und seine vielen Namen gesprochen. Erinnerst du dich noch, was er zuletzt gemacht hatte, wo wir ihn verlassen haben?
Er hatte Malaria.
Genau, und er war schön auf Kur auf Hispaniola, heute Haiti und die Dominikanische Republik. Und ich hatte es ja jetzt gerade vor 5 Minuten angekündigt, bevor wir unseren Ambrosius weiterverfolgen, reden wir erstmal so generell über das Wirtschaften in dieser Kolonie und womit die Welser Geld verdient haben, nebst Sklaverei.
Das hatten Vorher wollte ich nochmal anmerken, dass wir kaltes, klares Wasser von Malaria auf die Songliste packen.
Ist das nicht
Malaria? Ich hätte jetzt gedacht, dass das so ist. Aber vielleicht irre ich auch.
Ja, da bin ich unbewandert.
Krass. Auf jeden Fall ist das natürlich auch eine wichtige Geschichte, dass sie das auch brauchten, kaltes, klares Wasser bei diesen ganzen Mücken und so einem Zeug.
Ja, Süßwasser gab's auf jeden Fall da am Maracaibo-See. Und was sie ebenfalls exportiert haben über die ganze Zeit, wo sie diese Kolonie inne hatten, das waren Perlen, das waren Farbstoffe, zum Beispiel Indigo. Es waren Edelhölzer und in geringem Maße Gold. Und dann etwas, das kannte ich noch nicht. Die Welser haben gute Umsätze gemacht mit Guayak-Holz.
Mhm.
Einer Pflanze. Weißt du, wofür man Guayak-Holz oder Derivate aus dieser Pflanze benutzt?
Wir haben ja so ein paar Standing Topics hier bei uns.
Ja.
Potenzmittel.
Ja, Standing Topic finde ich auch in dem Fall ein ganz guter Hinweis. Ja. Nein, es ist ausnahmsweise kein Potenzmittel, aber ein bisschen aus dem Umfeld. Auch untenrum, nämlich als vermeintliches Heilmittel gegen die Syphilis.
Ah, okay.
Die Syphilis hat sich dann im 16. Jahrhundert auch in Europa wieder verbreitet. Also bekannt war die auch schon vorher. Und man geht davon aus, es gab immer wieder Syphilis-Stämme in der Menschheitsgeschichte. Die wurde halt nie so genannt. Nur aus diesen Quellen geht halt schon vor. Da sagen uns die MedizinhistorikerInnen, das war wahrscheinlich schon auch Syphilis. Und dieses starke Aufkommen zu der Zeit, machen wir einen kleinen Exkurs, hatte wohl auch mitunter, ist nie final geklärt, den Grund gehabt haben, dass die Konquistadoren oder sonst welche Kolonisierenden und Seeleute das aus der neuen Welt mitgebracht haben und die Leute einfach noch nicht genug Immunität dagegen aufgebaut haben. Und aber zurück in Europa hat man sich natürlich gegenseitig in die Schuhe geschoben. Ja? Kennst du das, wo die Franzosen gesagt haben, ja, die italienische Krankheit?
Ah.
Und die Italiener
sagten, woher kenn ich das bloß?
Ja, und die Italiener sagten natürlich die französische Krankheit, ja. So die dreckigen Bumsis mit den kranken Lümmeln, das sind immer die anderen, ja.
Klar.
Guck mal da.
Ja.
Ja. Aber genug vom Guayak-Holz. Also hat übrigens nicht geholfen, aber also das für alle zu Hause als Lifehack. Während Ambrosius Ehinger sich noch erholt, macht sein letzte Woche auch schon erwähnter Stellvertreter Nikolaus Federmann, auch in Ulmer, sich entgegen den Absprachen auf seine eigene Expedition in Richtung Südküste, um irgendwie vielleicht den Pazifik zu erreichen und einen Seeweg nach Indien zu finden in der Kolonie. Wäre natürlich auch ein riesen Standortvorteil gewesen.
Sag mal kurz, weil du Südküste sagst, die sind ja, also ich bin jetzt ja auch nicht so super, was Südamerika angeht mit der Geografie, aber die sind da von Norden angelandet, weil es also ist ja so eine von Nordwesten nach Südosten verlaufende Küstenlinie, sehe ich das richtig? Oder ist die sogar relativ ostwestig noch? Genau. Und das heißt, die gehen davon aus, das kann ja nicht so ein großes Ding sein, das wird schon irgendwann im Süden zu Ende sein. Und wenn wir da im Süden rauskommen, dann fahren wir weiter nach Westen und kommen irgendwann ins echte Asien.
Ja, das war die Idee. Und da wollte Federmann schon mal gucken, ohne Erlaubnis. Und er findet keine Südküste.
Ja, überraschend.
Sondern er gerät dann irgendwann ins Gebirge und ja, scheitert da erstmal. Und er kehrt zurück und als Ehinger das mitbekommt, dass da auf eigene Faust expediert wird, sobald Ehinger wieder fit ist, platzt ihm der Kragen und er verbannt Federmann zurück nach Europa.
Okay.
Er darf nicht mehr mitmachen bei den Konquistadoren. Federmann also auf den nächsten Kahn nach Spanien. Und wieder zu Hause schreibt er seine indianische Historia, wo er sich und seine Errungenschaften und seine Expedition in den höchsten Tönen lobt und kein gutes Haar an Ehinger lässt.
Schön.
Ja.
Und was hat er seiner Meinung nach da so erfolgreich expediert?
Also hier ein Berg, da mal ein Fluss, ein bisschen kartografiert. Vielleicht hat man auch so ein paar Gramm Gold immer mal mitgenommen am Flussufer, aber jetzt noch nicht der Jackpot. Na, jedenfalls fühlte er sich ungerecht behandelt und er hatte doch nur Bock, er wollte doch auch nur Entdecker sein. Dalfinger, beziehungsweise Ehinger hingegen, ist endlich wieder fit. Ja, wie es sich für einen guten Konquistador gehört, er macht sich auf die Suche nach dem sagenhaften Eldorado. Ich habe gehört, das sei ganz einfach, man würfelt da ein bisschen und
man kann auch ins Wasser fallen und dann wird man umgedreht und dann ist man Landmasse und dann kommen die anderen leichter dahin.
Das passt heute echt sehr, sehr gut zur Folge. Ich muss das Spiel mal rauskramen, glaube ich. Im September 1531 macht sich Dalfinger mit seiner Streitmacht auf 130 Fußsoldaten, 40 Reiter und ein Tross aus versklavten Indigenen als Träger etc.
Also Entschuldigung, aber nochmal so, wie man sich das vorstellen muss. Der hat also von diesem Mythos Eldorado gehört? Und wahrscheinlich schon in Europa war das wahrscheinlich schon ein Begriff von den ersten Leuten, die da angekommen sind. Die haben das von irgendwelchen indigenen Leuten Hörensagen gehört. Und er hat da vor Ort vielleicht auch noch mal ein bisschen rumgefragt und hat deswegen irgendwie eine grobe Himmelsrichtung erahnt. Weil ich meine, du gehst ja auch nicht in einem fremden Kontinent einfach stumpf in irgendeine Richtung und denkst, glaubst du das dann ernsthaft zu finden? Well. Oder doch?
Doch. Ja, das gibt
Gottes Hilfe.
Es gibt dann, genau, Gottes Hilfe und es gibt dann irgendwelche Gerüchte und letzten Endes wird sich halt dieser Mythos zurechtgebogen. Das kann man hier in so, Robert Evans hat ja neulich so einen Dreiparter über Kolumbus und dann hieß es dann auch, ja, guck mal hier, die haben da Goldschmuck und die hat das halt gar nicht interessiert, das war halt nett. So, und die haben sich halt aus Gold dieses ganze große Gewese, so Gold als allgemeines Äquivalent von so einem Frühkapitalismus, da hatten die halt keine Ahnung von, sah halt nett aus. Halt, aber Silber sieht auch nett aus und Perlen auch und weiß ich nicht.
Ja.
Und dementsprechend waren die da halt erstmal auch freigebig mit dem Gold. So, ja, keine Ahnung.
Klar.
Nimm da mit. Was machst du denn damit?
Ja.
Und ja, wir alle kennen.
Die machen sich also auf mit 300 Soldaten.
Ja, ne, 130 Fußsoldaten, 130. 40 Reiter, bisschen kleiner. Reiter. Ja, und wir alle kennen die Geschichte, wie Ambrosius Dalfinger Eldorado gefunden hat. Und nee, warte. Je weiter die Expedition sich nach Süden vorwagt, desto harscher wird auch die Umgebung. Es wird gebirgiger und es wird kälter. Und der Widerstand der indigenen Bevölkerung wird auch stärker und verbissener. Mhm. Und weiter im Gebirge erfrieren die indigenen Sklaven, die sie mitgenommen haben.
Oh Gott.
Und die Mordbuben müssen ihren Kram selber tragen, beziehungsweise auf die Pferde packen. Den Pferden geht dann aber auch irgendwann das Essen aus und dann werden die Pferde gegessen.
Hm.
Und dann gehen die Pferde aus und dann werden die Hunde gegessen. Und immer noch kein Eldorado. Und an irgendeinem Punkt sagt er dann, okay, ja, jetzt kommen wir nicht mehr weiter, hier geht es nicht mehr, wir sterben sonst alle. Und er gründet noch so einen Vorwegstützpunkt mit irgendwie Leuten. Das in dieser Hoffnung, man legt da irgendwie noch so ein kleines Lager an, keine Ahnung, wie die sich verpflegen sollten, aber dass man dann beim nächsten Mal vielleicht da wieder gleich einhaken kann, dass er halt eben auch noch so ein bisschen Siedlungsgründung macht. Aber von Eldorado keine Spur. Das heißt, mitten im,
ich weiß nicht, ist da Urwald oder ist da einfach nur, was ist denn da? Sind die Anden, gehen da so hoch oder was?
Boah, also da müssen jetzt alle Leute mal den Globus oder den Atlas holen. Und wenn man dann später in einem Audiomedium, immer ein bisschen schwierig. Wenn man dann später nochmal guckt, da gibt es auch eine ganz gute Übersicht über diese Schlangenlinien, die jeweils durch den südamerikanischen Kontinent gemacht haben.
Aber schon tendenziell einfach von der Nordküste Venezuelas einfach relativ straight erstmal Süden runter und dann wird es da halt schwierig und dann setzt du da mitten ins Nichts einfach so eine Siedlung. Was machen denn die Leute da? Da sitzen dann 15 Leute oder 20 und sind gearscht.
Ja, aber also vielleicht nicht so gearscht wie die Leute, die sich auf den Rückweg machen mussten. Und man kam mit deutlich weniger Leuten zurück.
Ja.
Und ja, auch kein Gold auf Tash und mittlerweile schreiben wir auch das Jahr 1533, also gute anderthalb, zwei Jahre war die Expedition unterwegs. Auf dem Rückweg wird die Expeditionsgruppe von den indigenen Chitareros angegriffen und Dalfinger und Co. flüchten in eine Schlucht und werden da von ihren Gegnern mit vergifteten Pfeilen eingedeckt. Einer dieser Pfeile trifft unseren Goldjungen Ambrosius in den Hals und dieser stirbt wenige Tage später.
Hm.
Ja. So. Die Welser tun daraufhin das Vernünftige und blasen die Suche nach Eldorado ab und nee machen sie nicht, nein.
Zu dem also aber diese ja. Expedition, wenn der Ehinger dann irgendwie jetzt schon Kopheister gegangen ist, da gab es dann irgendwie einen Rest der Gruppe, hat es nach Hause geschafft und dann wurde irgendwie das berichtet und dann daher weiß man das überhaupt.
Ganz genau, die hatten noch einen Schreiber dabei, der kommt vielleicht später auch nochmal. Und ja, also Dalfinger Inge hat es aber nicht überlebt, aber es sind Leute zurückgekommen. Und ja, das wurde halt so ein bisschen kartografiert. Klar wurden auch irgendwie Zuflüsse entdeckt und man hat sich ein bisschen besseres Bild über diese Gebiete gemacht. Aber eben das, was man halt wirklich wollte, die großen Kohlen, das große Gold, das gab es eben nicht. Aber deswegen halt zurück nach Europa, weil da wusste man ja, da liegt ja Gold. Und da steht auch schon der Nächste in den Startlöchern. Und das ist Philipp von Hutten, ein Adliger aus Unterfranken, über dessen frühes Leben wir nicht so viel wissen. Aber es gilt als relativ gesichert, dass er der öffentlichen Übergabe des von Pizarro geraubten Goldschatzes von Atahualpa, dem letzten Herrscher des Inka-Reiches, an Karl den V., der hat seinen Fünften gekriegt. Deshalb hieß er, und er sieht halt, wie dieser Goldschatz, der einem großen Reich geraubt wurde, übergeben wird und denkt sich, ah, das kann ich ja wohl auch. Und gemeinsam mit dem neuen Gouverneur von Klein-Venedig, Georg Hohermuth von Speyer, trifft er schon am 7. Februar 1535 in Coro an der Küste, also damals Klein-Venedig. Neu-Nürnberg oder Neu-Augsburg, eins von beiden.
Ja, irgendwie sowas. Klein-Nürnberg, ja, sehr gut.
Und ebenfalls mit an Bord der spanischen Galeonen, der rehabilitierte Nikolaus Federmann. Er wollte es nochmal wissen. Ja.
Ja, guck mal, jetzt ist der alte Sack weg, das kann er selber machen.
Ja. Und diese neue Verwaltung der Kolonie, die kümmern sich halt ebenfalls relativ wenig um die Christianisierung oder die Infrastruktur, da irgendwas aufzubauen, denn sie wollen alle nur das eine, denn sie haben richtig Bock und sie mögen hier.
I love gold!
Ja, alle lieben das Gold und wollen da ran. Und Hohermuth und Hutten fackeln auch nicht lange. Einen Monat nach ihrer Ankunft machen sie sich mit einer Truppe von diesmal 400 Soldaten auf. Und deshalb war deine Frage ganz so gut. Ihr laufen die denn jetzt erstmal nur nach Süden? Nein, denn entgegen dem Vertrag, den sie mit Karl V. Hatten, verlassen die Konquistadoren sozusagen dieses Gebiet zwischen, was ihnen da als Klein-Venedig angedreht wurde. Sondern sie wittern das Eldorado weiter westlich im heutigen Kolumbien. Mhm. Und da sozusagen zwischen Fakt und Fiktion, ihr Ziel war das Reich der Muisca, auch eine indigene Zivilisation und Kultur da. Und da ging es halt wirklich jetzt weniger um irgendwie die, ich glaube so diese Illusion mit irgendwie goldgedeckte Dächer hat sich da auch keiner mehr so richtig gemacht, sondern das ist jetzt unser Eldorado, die rauben wir halt einfach aus.
Ich muss noch mal kurz das alles wieder zusammenknoten, damit das nicht alles nebeneinander liegt. Die sind aber schon noch weiterhin im Auftrag der Welser da.
Mhm.
Oder, also das heißt, die Welser halten Hof und sagen, Herr von Hutten, Sie hatten Interesse, möchten Sie nicht für uns dahin?
Ja, also Hutten wird sich dann an die Welser gewandt haben und gesagt haben, ich möchte hier mitmachen. Und die Welser haben gesagt, ja, alles klar, wir finanzieren das ja auch, wir bezahlen jetzt die spanischen Schiffe und dann geht's aus dem spanischen Hafen los und geben genau mit dabei. Hier dieser Georg Hohermuth von Speyer, das ist ja alles mittelartiger Abenteurer.
Also ich hoffe, ich greife da jetzt nicht so sehr vor dem, was wir in der Popkultur besprechen könnten, aber es ist halt einfach, ich habe ja nicht viel Ahnung davon, aber ich habe schon auch mal Agier, es ist glaube ich dieser Herzog-Film, das kommt ja bestimmt gleich alles noch.
Nein, Quatsch. Ja,
nicht, dass ich da super textsicher wäre in dem Film, aber ich fand das ja immer schon ein bisschen komisch, wie dann da Entschuldigung, hilf mal kurz nach, ich bin gerade doof.
Klaus Kinski.
Danke sehr. Wie der da halt mit seinem komischen Helm auf halt durch den Urwald schlappt. Und ich dachte immer, das ist ja schon so ein bisschen überzeichnet. Und dann ist es halt auch diese komische Nicht-Hollywood-Kamera, die eher so wie so ein Dokumentarfilm aussieht. Aber jetzt, wo man das so hört, ist es wirklich exakt, glaube ich, so gewesen. Die haben halt da ihre paar Leute gehabt und sind einfach stumpf in den Urwald reinmarschiert.
Ja.
Das klingt zumindest so. Also hat der Herzog wahrscheinlich auch vorher diese Tagebücher gelesen.
Ich denke, der wird dafür auch gut recherchiert haben, wobei der hat das fiktionalisiert, hat dann eine real existierende Person, aber unterschiedliche Reisen auch zusammen. Und da ging es zwar noch ein bisschen weiter südlich, da ging es ja den Amazonas hoch, wenn ich das richtig erinnere. Ich muss den auch mal wieder sehen, den Film. Aber sprechen wir hinten raus nochmal drüber,
weil das nun
einfach so, willst du was über Conquistadoren gucken, dann gibt es halt den Film und dann erstmal lange nichts.
Ja. Und dann kommt Neil Young.
Zurück zu, da weißt du wieder mehr, das müssen wir dann später nochmal machen.
Ja.
Gut, zurück zu Hohermuth und Hutten, die sind unterwegs und können sich diesem Reich der Muisca tatsächlich sogar bis auf wenige Tagesreisen nähern, finden aber keinen Pass in den Kordilleren, auch eine Gebirgskette da. Und sie kommen einfach nicht hin und erst 1538 kommen von den 400 Losgelaufenen die verbliebenen 120 Mann zurück. Kein Eldorado, nichts erobert. Und dann stellen sie zu Hause fest, Moment, Federmann ist ja schon wieder weg.
Oh Gott.
Ja. Federmann hatte sich nämlich erneut heimlich auf Expedition gemacht. Er sollte eigentlich da irgendwie hinterher und sich mit denen treffen, war aber nicht am Treffpunkt.
Ach, der ist gar nicht mitgekommen, der war wieder Verwalter.
Der war wieder Verwalter, aber als
und hat selber verwaltet. Hat
die restlichen Soldaten, alles, die restlichen Pferde, alles, was noch da war, mitgenommen. Und anders als seine Chefs schaffte er es tatsächlich bis nach Kolumbien über die Berge und okay. auch über die Anden und stellt fest, dass bereits die Spanier unter Jiménez de Quesada die indigene Bevölkerung da schon erobert und unterjocht haben. Und Federmann sagt, ja komm, dann mache ich bei euch mit.
Sehr gut.
Ja, er lässt die Welser Welser sein und wird Mitbegründer einer Siedlung, die wir heute noch kennen, nimmt mit dem Namen Bogota.
Ah.
Ja. Federmann kehrt 1539 zurück nach Europa, wo die Welser auch schon mit so einem Nudelholz auf ihn warten.
Yeah.
Und die altbekannte Frage stellen.
So, also, was ist mit der Kohle?
Ja, was war da los, Herr Federmann? Also, sie werfen ihm halt Vertragsbruch und Veruntreuung vor. Und,
Moment mal, aber ja, jetzt ist er doch aber der Einzige, der die News rüberbringt, oder?
Nö, also diese News.
Oder waren das die anderen, die haben gesehen, der ist nicht mehr zu Hause, der hat sich auf eigene Faust irgendwie losgemacht?
Ja, genau. Also die haben mitgekriegt, okay. Rede ich gleich drüber. Ja, genau, Federmann war weg, hatte sich aus dem Staub gemacht und dann gab es halt die News irgendwann dann halt aus Bogota sozusagen. Ah ja, hier war noch so ein netter junger Mann, so ein Deutscher dabei, ganz patenter Kerl. Lässt auch nicht mit sich spaßen und der ist dann halt irgendwann wieder zurück nach Europa gemacht und da haben ihm die Welser dann versucht, den Prozess zu machen und Federmann aber seinesgleichen, er wusste ja halt auch, was in dieser Kolonie Klein-Venedig da abgeht und da mutmaße ich jetzt mal ein bisschen. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass der halt gesagt hat, ja Freunde, ich weiß da aber ein paar Sachen über eure Kolonie und dann hat man sich halt außergerichtlich auf einen Vergleich geeinigt. Aber er sollte sich nicht zu früh freuen. Er kommt nicht ungeschoren davon, denn wir haben zu der Zeit ja auch noch die Inquisition.
Ah, okay.
Das kam jetzt unerwartet,
stimmt.
Ne?
Habe ich es nicht mit.
Hast du nicht erwartet. Und ja, er wird halt ihm wird der Verdacht, Lutheraner zu sein, angehängt und er wird eingeknastet und stirbt 1542 im Knast von Valladolid.
Aber man weiß nicht, ob das jetzt irgendwie irgendwelche Geschäftspartner gemacht haben und ihm Schlimmes wollten oder.
Da kann man nochmal tiefer nachhorchen, würde ich sagen, und sich wirklich nochmal die irgendwelche Akten vornehmen. Aber wir machen ja keine Wissenschaft, sondern ein bisschen schöne Unterhaltung. Aber nee, leider nicht. Also weiß man jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, wir halten fest: Dalfinger, Eldorado nicht gefunden, Giftpfeil tot. Federmann. Eldorado nicht gefunden, Knast tot.
Und diese dritte Expedition, die offizielle Expedition, halt auch, die ist auch im Gebirge verendet und Eldorado nicht gefunden.
Ja, bleiben unsere
unbekannter Anführer auch tot.
Oh Mann, ey. Das ist wirklich, also auch wieder filmreif im Prinzip. Ne? Die bleiben unsere zwei Gewinnertypen Hoher Mut und Hutten. Und die kommen halt zurück, haben halt vergeigt. Aber Hoher Mut gibt nicht auf. Plant eine weitere Expedition, das berühmte Goldland zu finden und stirbt aber überraschend 1540 in Coro während der Vorbereitungen.
Mhm.
Ja. Und wir machen hier mal einen kleinen Break.
Wenn auch Sie eine kleine Expedition aus Südamerika investieren wollen, dann melden Sie sich doch bei Geschichte.
Machst du wieder Werbung, wenn ich hier rausgehe? hast du wieder Werbung gemacht? Du hast einen Side-Hustle hier. Leute, schreibt mir, ob der Unsinn euch hier was verkauft. Das geht ja wohl gar nicht, Leute. Ja, wir haben jetzt auch gerade Besuch bekommen. Das heißt, wir haben jetzt den Rest der Folge Geschrei auf der Tonspur. Sorry
alles
dafür.
Klar, so muss das sein.
Ja.
Es gab ja auch schon, ich weiß nicht, ob du vorhin auch schon die Geige im Hintergrund gehört hast.
Die Geige im Hintergrund?
Jetzt ist sie weg. Hier wurde Geige gespielt im
Hintergrund. Also nee, habe ich nicht mitgekriegt. Hast du vielleicht hier so ein Ding, ein Ducking drin? Ja, voll schön. Habe ich das erzählt? Wir hatten ein Klavier im Ferienhaus.
Ja. Besitzt da jemand in der Familie die Fähigkeit, das Klavier zu bedienen?
Kennst du alle meine Entchen? Packen wir in die Playlist für alle, die es noch nicht kennen. Okay. Ja, okay, Entschuldigung. Also, mit anderen Worten, jetzt hoher Mut, auch tot. Und ja, wir, jetzt stirbt uns ja sozusagen in unserer nicht so heiteren Konquistadoren-Klamotte das Personal weg. Deshalb brauchen wir noch mehr Leute. Und 1540 trifft ebenfalls Bartholomäus der Sechste Welser, der Sohn von Bartholomäus dem Fünften Welser, der das, den ganzen Kram eingetütet hat. Da kommt der Sohnemann, ja, kommt in Coro an, um, naja, Eldorado zu finden.
Jetzt mal selbst, jetzt kommt der Chef persönlich hier. Hier expeditiert der Chef noch selbst.
Ja, beziehungsweise der Sohn vom Chef. Der lernt hier, ja. Der lernt hier Herrscher. Ja.
Ja.
Und ja, also mittlerweile geht das Ganze seit 12 Jahren so und keiner sagt was. Ich hatte das in der letzten Folge schon angesprochen, dass irgendwann haben diese Mordbuben, die alles erobern und so rumziehen, haben dann irgendwann ausgedient und du brauchst Leute mit einem anderen Skillset für Kolonialismus, weil du brauchst irgendwelche Strukturen, um da wirtschaften zu können im Frühkapitalismus. Ja? Und ja, diese knallharten Mordbuben-Abenteurer sind aber nach wie vor dabei und die hauen sich dann halt weiter mit Fieber und Goldgier durch Urwald und Ureinwohner ohne Rücksicht auf Verluste. Aber auch in Spanien hatte man zu der Zeit auch schon irgendwann mal es klingeln gehört und zur Weiterentwicklung dieser Kolonien wurden neue Gesetze erlassen, die 1542 den poetischen Namen bekommen haben, Leyes Nuevas, neue Gesetze.
Und die heißen dann, wir müssen mal die Einheimischen am Leben lassen, damit wir irgendwie da sowas wie einen Fuß in die Tür kriegen und irgendwie das alles ein bisschen subsistenter wird?
That's the gist of it. Ja, ganz genau. Tatsächlich. Okay. Also es waren explizit Gesetze, um die indigene Bevölkerung vor den eigenen Idioten zu bewahren.
Ja, verstehe.
Also zumindest sollte halt das wildeste Gemorde und Versklave und Abgeschlachte durch die Konquistadoren unterbinden. Also ich meine, das ging ja dann auch von bis. Und dann hören wir am Schluss auch nochmal eine Einschätzung zu. Und davon wollten Hutten, der war ja noch da, und Welser Junior aber erstmal nichts hören, beziehungsweise hatten das Memo nicht bekommen, denn sie waren schon 1541 zu einer erneuten Expedition nach Eldorado aufgebrochen.
Hurra!
Ja, rinse and repeat. Also wieder nochmal, wir können jetzt wieder den Film Aguirre gucken, weil die kommen halt wieder total zerlumpt und mit viel weniger Leuten und ohne Geld 1546 zurück.
Das sind aber auch Ausmaße wieder, also wir haben das hier immer mal wieder bei diesen alten Geschichten. Diese Ausmaße, dass du, das ist ja nicht sowas wie, ich fahre mal einen Monat irgendwo hin und guck mir an, wie das da ist, sondern es ist ja wirklich, ich meine, eine 5-Jahres-Expedition irgendwo, wo noch nie vorher ein Europäer einen Fuß hingesetzt hat, ist ja auch ein, also im wahrsten Sinne des Wortes, ein unfassbares Himmelfahrtskommando und wirft ja auch wieder einen Blick darauf, in was für Verhältnissen die Leute leben, dass die halt sowas eingehen, das dann zu riskieren. Natürlich auch der Gewinn, den sie sich dann natürlich erträumen dabei, das ist schon irre.
Ja, nun, es gab aber halt eben auch diese tatsächlichen Gewinne, wie ein Pizarro.
Ja, ja.
Ja. Und aber auf jeden Pizarro kommen halt 20 Dalfinger. Und jetzt haben wir gleich den nächsten Dalfinger, nämlich Juan de Carvajal. Nein.
Ich wollte gerade den Witz bringen, dass auf jeden Pizarro auch 20 Oliver Burkes kommen, aber gut.
Ach gut. Oliver Burke war mal der teuerste Schotte ever. Und das ist eine Anspielung auf Fußball und Werder Bremen, müsst ihr nicht verstehen. Aber ich glaube, unsere Hörerinnenschaft ist da
transferfähig.
Nachsichtig war das Wort, das ich suchte. Auch. Aber ja. Jetzt lese ich einfach noch die Worte auf, die ich aufgeschrieben habe. Das geht schneller und leichter. Ich verspreche, es ist der vorletzte Name, den man sich in dieser Räuberpistole merken muss. Juan de Carvajal. Der war bereits seit den 30ern im Dienst der Welser.
Außenverteidiger von Real Madrid.
Jetzt hören wir mit Fußball auf. Der war bereits seit den 30ern im Dienst von Real Madrid. Im Dienste der Welser. Unter anderem nämlich auch als Schreiber von Dalfinger. Also das heißt, der war wirklich erfahrener Mann schon in der Kolonie. Und der hat sich 1546 Kurz vor der Rückkehr von Hutten und Welser hatte er sich aller Wahrscheinlichkeit nach mit gefälschten Papieren zum Gouverneur von Klein-Venedig aufgeschwungen und die Hauptstadt verlegt und wollte da der neue starke Mann werden.
Also das hat er dann vor Ort gemacht. Der hat gesagt, ich bin jetzt hier der Chef, ich bin Gesandt vom König oder vom Welser persönlich. Ja. Und also nicht in Europa die Ausgabe gemacht, sondern in Südamerika.
Ja. Okay. Und es kommt zum Konflikt zwischen den Zurückgekehrten, Hutten und Welser auf der einen Seite und de Carvajal auf der anderen Seite. Ja, und ich mach's mal kurz. Am Ende sind Bankierssohn Welser 6 tot. Und Hutten auch, ermordet von den Leuten de Carvajals. Und de Carvajal wird seinerseits vom nächsten echten Gouverneur, der kommt dann auch irgendwann, das ist Juan Pérez de Tolosa, der ist Anwalt aus Spanien, der wurde von Karl dem V. losgeschickt, um zu gucken, sag mal, was ist da eigentlich los? So, das sind jetzt 18 Jahre nach diesem Vertrag, ist halt jetzt wirklich mal endgültig geklingelt, dass es mit den Welsern da vielleicht gar nicht so geil läuft. Also es hat wirklich gedauert und ja, es ist auch ein großes Weltreich und ja, es gibt andere Kolonien und ja, es gibt auch mal Rückschläge bei dieser Eroberung, aber so langsam schwante denen da Übles. Und der neue Gouverneur, Juan Pérez de Tolosa, der macht Carvajal ausfindig und verurteilt ihn ruckzuck zum Tode und lässt dann auch das Urteil umgehend vollstrecken.
Aber das nur noch mal kurz dazwischen rein. Das heißt aber, so ein bisschen was muss dann da ja auch an Reichtum abgezogen werden können. Sonst würde sich ja nicht jemand hinsetzen und sagen, ich will das jetzt hier mir unter den Nagel reißen. Also muss da ja schon irgendwie eine Art von Infrastruktur aufgebaut worden sein, die in der Lage ist, da auch ein bisschen Gold rauszuquetschen.
Ja.
In welcher Art auch immer, ob es in Form von Holz oder von... Ja. Perlen oder was auch immer ist.
Ich hatte ja über das Sufilis Holz gesprochen. Ja, es gab da ja auch Wertschöpfung, aber anscheinend hat das unseren ganzen süddeutschen Adelsdudes und ich weiß ja auch nicht, was diese Menschen motiviert. Also stehe ja manchmal auch nicht auf morgens. Aber dann loszugehen und einfach 6 Jahre irgendwo durch den Wald zu laufen, das würde mir nicht einfallen. Also dementsprechend fehlt mir da auch die Empathie für diese Mordbuben. Ja, und Pérez de Tolosa, der arbeitet dann auf, was jetzt so eigentlich da in dieser Kolonie die letzten 15 Jahre passiert ist. Und das abschließende Urteil war dann auch vollkommen verheerend. Ne, die Welser waren halt mehrfach vertragsbrüchig geworden. Und und auf der anderen Seite, die Welser und die Hutten forderten ihrerseits natürlich die lückenlose Aufklärung dieser Ermordung ihrer Söhne.
Ja.
Und dann ging es halt vor Gericht noch eine ganze Zeit hin und her, bis 1556 dann Karl der V. zugunsten seines Bruders auf dem Kaiserthron und zugunsten seines Sohnes auf dem spanischen Thron abdankt. Und genau dann wird den Welsern die Kolonie entzogen. Das ist dann fortan unter direkter spanischer Herrschaft, weil einfach fürchterlich da randaliert wurde. Und ich hatte ja ganz wenig wörtliche Zitate, habt ihr vielleicht gemerkt, um das Ganze einzuordnen. Aber ich habe hier noch was, nämlich den spanischen Missionar Bartolomé de las Casas. Der schreibt über die Welser: Die Deutschen sind schlimmer als die wildesten Löwen. Aus Habgier handeln diese menschlichen Teufel viel brutaler als ihre Vorgänger. Ja, musst du auch erstmal schaffen.
Ja, echt. Bam.
Ja.
Mike Drop.
Ja, das war
auf die Welser.
Ja, wirklich. Die Welser, können wir ein bisschen weitermachen. Die Welser hatten danach weniger Glück. Die Augsburger Familienlinie stirbt einfach aus. Die Nürnberger Familienlinie macht Pleite. Will ich jetzt nicht so ins Detail gehen. Also es gibt dann auch so Staatsbankrotte und so. Die hatten ja allen irgendwie Geld geliehen. Und wenn der Staat, der kann ja auch das einfach nicht zurückzahlen. Das ist ja immer dann so ein bisschen das unternehmerische Risiko, dass so ein Staat ja dann auch ein Gewaltmonopol hat. Und so, machen wir nicht. Ja, vielleicht machen wir das nochmal in der Fußnote. Und ebenfalls eine Fußnote bleiben halt diese deutschen Versuche bei der Kolonisierung der neuen Welt. Die gehen nämlich mehr oder weniger unter, weil es eben nicht nachhaltig zu irgendwelchen Kolonien für das Heilige Römische Reich Deutscher Nationen oder für irgendwie, was weiß ich, eine Pfalz wird. Die Fugger machen auch was in Chile, kann man auch nochmal einsteigen. Und das Ganze geht dann eben halt so ein bisschen unter und auch so in der Geschichte, wie wir die so Familien wie die Fugger und Welser auch heute kennen, spielt das keine so große Rolle. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die groß ihr postkoloniales Erbe da irgendwie aufarbeiten, sondern halt sagen, alle haben gut investiert damals. aber es gibt auch tatsächlich so also Vereine und Initiativen und Einzelpersonen, die das Ganze eben auch nochmal öffentlich machen und auch sagen, im Fugger-Museum, ja Moment, das ist aber hier ein bisschen whitewashed. Ich verlinke die Leute mal, das ist für den jetzigen Podcast ein bisschen sehr viel. Das könnt ihr dann in den Shownotes uns angucken. Und tatsächlich gibt es von unseren Welsern und dieser kleinen Venedig-Kolonie, jetzt kommen wir zur popkulturellen Verarbeitung, nicht so viel. Also bestenfalls halt auch nochmal so kleine Fußnoten. Es gibt, boah, das ist glaube ich aus dieser ZDF Terra X, wo man sich eigentlich immer nochmal gut hinsetzen kann, weil das ist auch so eine schöne Snackable-Geschichte ist. Immer mit Vorsicht und einem kritischen Auge gucken, aber schlecht ist es nicht. Da sind auch.
Nee, da kommt also eigentlich wie bei uns. Also es kommt
da schon. Genau, mit Vorsicht lest man vielleicht noch was anderes als uns.
Nein, aber in dem Sinne von, dass es ja schon sehr, 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 also den Anspruch hat, auch schon irgendwie Infos rüberzubringen und eben nicht zu dramatisieren. Also nicht so über, das ist ja nicht so ein Guido-Knopf-Fernsehen, wo es irgendwie dann individuelle Geschichten gibt, sondern da wird ja schon noch häufig versucht, so ein bisschen eine allgemeine Darstellung davon zu geben, was ist denn da gewesen und was passiert denn da so? Und da geht es ja nicht nur um die extremsten Individuen der Geschichte.
Ja.
Und ja, das fand ich auch immer ganz gut.
Ganz guter Punkt, dass auch beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen in den Geschichtsunterhaltungsformaten, da geht's von bis. Da gibt es auch qualitativ eine große Spannbreite. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir den Namen Guido Knopp überhaupt erwähnen in 58 Folgen.
Das ist ziemlich überraschend
eigentlich. Ja, ne? Stimmt. Also früher hat man sich da mehr, aber da war auch noch mal präsenter der Mickey-Schnitt des Histo-Fernsehens. Ja, es gab dem, im 2005 gab es halt das Gold der Konquistadoren. Das war, glaube ich, irgendwie Schliemanns Erben, nochmal ein Spin-off. Und da wurden die thematisiert. Und 2015 feierte, ich meine, in Augsburg das Theaterstück Goldland Premiere, das sich auch mit Frühkapitalismus und den Welsern in Venezuela auseinandersetzt. Und ja, aber du hattest ihn ja schon genannt, das ist einfach wirklich den besten Konquistadoren Popkultur-Dings ist 1972 tatsächlich. Der Film ist uralt. Die Zusammenarbeit von Werner Herzog und Klaus Kinski bei Aguirre, der Zorn Gottes. Ohne Witz, wer den jetzt nicht gesehen hat, macht heute Abend die Playlist frei. Der ist wirklich fantastisch, der Film. Du sagtest es auch ja, Handkamera und unter widrigsten Umständen. Und nur, die haben den Film auch nur fertig gekriegt, weil die den ganzen Tag Coca-Blätter gekaut haben.
Ja, ich bin gerade, ich verwerf das immer in meinem Kopf, weil das ewig her ist, dass ich den gesehen habe. Ja. Sind das nicht sogar zwei Filme? Das eine mit diesem Opernhaus und das andere, wo sie das Schiff durch den Urwald schleppen?
Ja.
Oder ist es der gleiche Film?
Das passiert, das ist wundervoll, weil das passiert vielen Leuten. Nämlich Aguirre, der Zorn Gottes von 1972 und den später entstandenen Fitzcarraldo. Ebenfalls in Südamerika spielende Zusammenarbeit von Werner Herzog und Klaus Kinski. Wahrscheinlich ist es dir ähnlich wie mir passiert durch den Film Mein liebster Feind, wo Werner Herzog über Kinski war ja schon tot, der konnte sich nicht wehren, wo Werner Herzog dann so über seine Zeit an Kinskis Seite oder mit Kinski. Und mein Hot-Take dazu ist ja, Entschuldigung, wenn das jetzt hier so eskaliert, in dem Film Mein liebster Feind kommt raus, dass der Klaus Kinski gerne seine Ruhe hatte und der Werner Herzog einfach genau wusste, welche Knöpfe er beim Klaus drücken musste, um einen guten Film rauszukriegen.
Damit er durchdreht.
Ja.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ist ja auch, das ist, also ich meine, klar, das Mein liebster Feind ist mir noch expliziter im Kopf als diese Spielfilme, weil der ja so unfassbar kurzweilig ist. Und diese Filme haben ja auch ihre Längen. Und genau das kommt da ja eben auch bei raus, dass der Herzog natürlich sich da auch, nein, es ist schon spannend. Ich meine, ich finde den Herzog total, also alles, was der macht, selbst wenn der irgendwie über die Vulkanlandschaften marschiert und in seinem wunderschönen deutschen Englisch darüber redet, Das ist immer unterhaltsam und der hat ja immer was zu sagen, aber steht natürlich selber auch immer im sehr guten Licht da. Ja. Das muss man natürlich auch
sagen. Über Werner Herzog hatten wir in einer unserer wilden Wrestling-Folgen über Werner Herzogs WrestleMania gesprochen. Ja, okay. Es gibt,
du hast das, glaube ich, schon mal erwähnt.
Ja, ich verlinke den Artikel einfach nochmal. Das ist, glaube ich, aus dem, ich weiß nicht, ob es weiß nicht mehr genau. Der Artikel ist: Werner Herzog cannot stop talking about WrestleMania. The Poet.
Ja, aber nochmal kurz zurück, ein bisschen genauer zurück zu unserem Thema. Der Agier, ja? Das sind aber Spanier, oder?
Der ist,
die da durchlaufen. Das ist nicht explizit irgendwelche deutschen frühneuzeitlichen Militärfuzis.
Nee, Kinski spielt da Lope de Aguirre und der war Baske, meine ich. Also, okay. Wie gesagt, aber es ist nicht der Lope de Aguirre, sondern ein fiktionalisierter Lope de Aguirre. Aber diese Geschichten, man macht sich da auf den Weg. Und dann gibt es irgendwo einen Überfall oder irgendwas geht logistisch schief und man hat dann noch irgendwelche Adligen dabei. Und dann endet das Ganze fürchterlich und man kommt dann irgendwie entweder zurück oder nicht. Ja, genau. Das ist schon sehr, ich glaube einfach für den, wie gesagt, wir waren alle nicht damals dabei und das ist ja auch immer schwierig. Aber so dieses, wie sich da schwitzend in diesen Plattenpanzern und diesen spitzen Helmen sich da durch den Urwald würgen, das ist schon sehr nah am Ding damals dran. Und,
ja, das glaube ich auch.
Deshalb dauerte das halt auch alles so irre lange.
Ja, dann kommt man halt am Tag auch nicht mehr als 5 Kilometer voran wahrscheinlich, wenn es hochkommt.
Und eine Geschichte, über die wir nicht gesprochen haben, ist, diese Leute, die da mit sind, die müssen, also was hat die angetrieben? Ist das, also klar, die versklavten Leute, das wusste man, was die angetrieben hat, nämlich eine Peitsche und die Aussicht auf den Tod. Aber halt so diese Soldatentypen, das waren ja alles Vollprofis, aber auch da, und da konnte ich jetzt nicht so ins Detail gehen, da gibt es immer mal wieder, gerade bei Federmannsleuten, die wollten dauernd meutern, aber ich glaube auch dieses ewiger Reichtum und Eldorado, ich glaube, das war halt auch eher so eine Company-Mission, die man da mal rausgegeben hat, als dass man das wirklich in Aussicht hatte.
Und die werden, wie, hast du da eine Ahnung von, waren die da irgendwie per Gehorsam verpflichtet oder hatten die irgendwie einen Vertrag über ein paar Jahre? Was waren das für welche? Oder haben die auch, wie du eben schon so schön sagtest, die ganze Zeit einfach die Kuckuckblätter gekaut und waren deswegen voll dabei?
Gut,
also wird ja auch was damit beitragen.
Ich weiß es tatsächlich nicht, wie die jetzt incentiviert wurden und versoldet wurden. Aber letzten Endes, ich glaube, alle haben halt so dieser gemeinsamen Fiktion des Gold haben. Und dann, ja, wozu hat es geführt? Ja, dann gab es einfach so viel Goldrohstoff, dass der halt nicht mehr so richtig als endliches allgemeines Äquivalent funktioniert hat. Und hat halt ja genau die Königreiche, die das akkumuliert haben, dann auch in den Ruin gestürzt. Ich bin deiner Frage ein bisschen ausgewichen. Wenn ihr was darüber wisst, was der durchschnittliche Fußsoldat in so einer Konquistadorenarmee gedacht, gegessen und wie er bezahlt wurde, lasst es uns echt gerne wissen.
So ein bisschen ist die Motivation natürlich sicherlich, die waren Berufssoldaten. Also das war das, was die kannten und konnten. So, also dann ist natürlich auch die Frage, jetzt bin ich halt hier und dann habe ich noch die Aussicht auf großes Gold und nebenbei kann ich irgendwie noch, keine Ahnung, mich hier nach irgendwie ein paar Ureinwohnern irgendwie schadlos halten.
Ja.
Das ist dann offensichtlich deren Alltag gewesen, stelle ich mir das jetzt so ein bisschen vor.
Aber ja, vielleicht warst du ja
auch
vielleicht
völlig ins Blaue geraten.
Ja, also guter Punkt, vielleicht war das ja auch auf dem europäischen Kontinent in diesen ganzen Kriegen zur Reformation ja vielleicht auch ein bisschen beschissen, so dass man hier wenigstens die Waffenüberlegenheit hatte. Die anderen haben keine Musketen und auch keine Frühartillerie da rumstehen.
Ja, nur Giftpfeile.
Ach, der arme Dallfinger. Naja, aber mein Mitleid mit diesen ganzen Leuten hat sich auch wahnsinnig in Grenzen gehalten. Naja.
Ja. Gut, dann zum Thema, wie gesagt, dann packe ich noch Cortez the Killer von entweder Neil Young oder einer wundervollen Coverversion, wenn ich es finde, von Correction House auf die Playlist.
Da geht's dann um
ein ganz großartiger
Hermann Cortez.
Genau, Hermann Cortez.
Alles klar.
Genau. Ja, ein ganz großer Song über die Verbrechen von halt dem Zeug da. Weil ob das ist irgendwie noch ein, Ob das irgendwie metaphorisch für was anderes gemeint ist, weiß ich nicht, oder okay. Einfach nur so.
Alles klar, ihr Goldschätze da draußen.
Gut.
Danke für Zuhören bei der Doppelfolge. Nächste Woche machen wir eine Fußnote. Da entführe ich Abel und euch in die 60er Jahre. Da habe ich was aufgetan. Da werdet ihr auch wieder mit den Ohren schlackern.
Dann mache ich mal den Kühlschrank, den Kleiderschrank mal tief auf und guck mal, ob ich was Passendes anziehen kann.
Oh, weiß nicht. Ich schwinge mich jetzt im Vampirumhang und mache noch Facepaint dran.
Sehr schön.
Happy Halloween. Also, wenn ihr es hört, ist vorbei. Bis auch nächste Woche. Bleibt uns gewogen und wir hören uns dann. Und dir vielen Dank, dass wir das heute Nachmittag noch hingekriegt haben. Geil. Macht's gut. Tschüss.
Sehr gut. Tschüss.